Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, weiten, bunten Welt. Heute ist der 8. September 2021. Ein schönes Datum, wie ich finde. Ein gut aussehender Mann an meiner Seite. Was möchte ich mehr? Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, ich hätte es nicht schöner formulieren können. Es ist ein stahlblauer See übrigens vor uns. Wir haben einen stahlblauen Himmel, der sich dort widerspiegelt. Und ein schöner Spätsommertag erwartet uns. Gestern hatten wir auch 23 bis 24 Grad. Heute wahrscheinlich wieder ein ähnliches Wetter. Also wir genießen jetzt die letzten Tage, bevor sich so langsam der Herbst durchsetzen wird.
Ist es der Himmel, der sich im See spiegelt, oder ist es der See, der sich im Himmel spiegelt?
Auf jeden Fall changiert es auf beiden Seiten, sowohl im Himmel als auch auf dem See. Und das schöne Grün und dieses goldene Morgenlicht, was jetzt hier reinfällt in die Bäume, es ist einfach eine schöne und ruhige, entspannte Atmosphäre, wie die Kinder von Bullabü.
Siehst du, dass es langsam auch im Laub zu changieren beginnt, nämlich der Indian Summer sich so allmählich ankündigt?
Ja, so ganz leichte Gelbtöne werden schon langsam sichtbar. Die Bäume färben sich jetzt nicht die Bäume, sondern die Blätter. Und ich denke mal, so in 4 bis 6 Wochen haben wir hier einen goldenen Indian Summer zu erwarten.
Also hier changiert es hinten und vorne. Es ist unfassbar. Und auch in Berlin hat es changiert, ja. Andreas. Und zwar gab es eine Bundestagsabstimmung über den Fluthilfefonds mit 30 Milliarden. Der aber gekoppelt wurde an das Infektionsschutzgesetz. Und wer Ja zum Fluthilfefonds sagen wollte, der musste auch Ja zu der Novelle zu neuen Corona-Regeln Ja sagen. FDP-Politiker Kubicki war rasend vor Wut und hat also ordentlich Dampf gemacht, war aber dann merkwürdigerweise bei der Abstimmung selbst nicht dabei. Und wir beide haben jetzt erstmal versucht zu eruieren und zu schauen, haben die das denn jetzt beschlossen oder haben sie es nicht beschlossen, weil ja die gesamte Opposition dagegen war, aber jupp. Sie haben es beschlossen.
Ja, also ich war erschrocken gestern und auch wirklich wütend und zornig, als mir wieder so richtig klar wurde, dass das Niveau des Deutschen Bundestages auf das Level einer mexikanischen Würfelbude verkommen ist. Und wie hier mit dem sogenannten Rechtsstaat umgegangen wird, dass einem die Worte fehlen und das alles ganz offen. Die Rechtsstaatlichkeit ist wirklich verlassen und ich muss ganz ehrlich sagen, also die einzigen, die sich dort wirklich stark geschlagen haben, war die AfD, und an der Stelle möchte ich großes Kompliment aussprechen, und alle wissen, wie ich zu Wahlen und zu den Parteien stehe, aber das, was hier gerade abläuft, ist unfassbar und es gibt einige wenige mit Rückgrat, die sich dagegen stemmen.
Ja, ich bleibe noch mal ganz kurz, bevor ich zu diesem Thema, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, dazu komme ich gleich noch mal. Denn es gibt heftige Diskussionen über sowohl deine Aussagen zum Thema Wahlen als auch zu meinen Aussagen. Und da werden wir gleich noch mal dazu kommen. Aber hier, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Thema. Also, die haben jetzt eine Menge Dampf gemacht im Bundestag. Letztendlich ist es durchgewunken worden und wird am Freitag, also übermorgen, im Bundesrat dann mehr oder weniger beschlossen. Und was ich jetzt wirklich nicht mehr verstehen kann, Andreas, wenn es doch, naja gut, die Opposition ist natürlich zusammengerechnet nicht stärker als die GroKo, und trotzdem, dass wenn es doch so viel Widerstand gibt, das wird einfach durchgewunken. Sie machen es einfach. Und dieses neue Infektionsschutzgesetz, da geht es ja um die Neuerungen, die du schon vor einem Jahr hier verkündet hast, weil einer deiner Informanten gesagt hat, das planen sie. Und nun ein Jahr später ist es halt umgesetzt worden. Und das heißt, es gibt überhaupt keine Einwände, die wirksam sind, sondern da gibt es offenbar eine Agenda, die wird durchgezogen. Es gibt bestimmte Zeitfenster. Wenn man da ins Hintertreffen gerät, dann galoppiert man wieder ein bisschen schneller vorwärts. Dann wird das ganz schnell beschlossen. Also künftig gibt es nicht mehr nur die Inzidenzwerte 35, 50 oder 100, die entscheidend dafür sind, ob und welche Maßnahmen zur Eindämmung der sogenannten Corona-Pandemie ergriffen werden müssen. Jetzt kommt hinzu als wesentlicher Maßstab die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohner in 7 Tagen, also die Hospitalisierungsrate, so nennt man das. Und genauso wie du es damals angekündigt hast, das ist auch noch nicht alles, sondern berücksichtigt werden zudem weitere Indikatoren wie die Zahl der Neuinfektionen, die verfügbaren Intensivkapazitäten, die Zahl der Geimpften. Das ist also das, was du vor einem Jahr schon laut deinen Informanten mit dem sogenannten Corona-Index bezeichnet hast. Und wozu dient der denn? Ist das nur weitere Verwirrung, dass keiner mehr durchblicken kann?
Ja, eindeutig. Denn wenn man mit Inzidenzzahlen arbeitet, die keine Rolle spielen, oder mit anderen Zahlen, die Frau Merkel auch noch völlig falsch interpretiert, neulich habe ich gerade gesehen, auf welchem Niveau sich das befindet, als Herr Söder die Exponentialfunktion beschrieben hat anhand eines seerosen Beispiels, welches ich in meinem Buch beispielsweise auch, ich glaube, Brot und Spiele beschrieben hatte. Und
das hat er wahrscheinlich gelesen.
Wahrscheinlich, ja. Heimlich liest er wahrscheinlich meine Bücher, aber das ist nicht das Entscheidende. Er hat es dann falsch angewandt und hat dann die Exponentialfunktion von der Linearfunktion dann noch falsch angewandt. Also es ist ein Fiasko, was da intellektuell gerade abgeliefert wird. Aber so ist es. Nein, man will hier natürlich verschiedene Faktoren reinmischen und verwursten, sodass keiner mehr durchblickt, aus welchen Gründen man weitere Maßnahmen gegen das Volk durchfährt. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Armutszeugnis, was hier die ganze politische Liga der Abgehefteten oder Abgeordneten, wie man sie nennt, hier abgeliefert hat, sowohl von CDU als auch von SPD, als auch von den Grünen, den Linken und auch der FDP, ist wirklich abenteuerlich. Und nur eine einzige Partei ist jetzt wirklich übergeblieben, die noch mit vernünftigen Leuten offenbar bestückt ist. Und das ist eine traurige Entwicklung.
Du sprichst jetzt von der AfD. Ja. Es gibt auch die Basis. Da sind auch vernünftige Denker drin, wie Wolfgang Wodak oder Rainer Füllmich. Es ist trotzdem sehr schwer und lass uns das nochmal thematisieren, Andreas. Ja. Es gibt doch einige Zuschriften, da heißt es denn, was sollen wir denn jetzt machen? Also zum Beispiel schreibt hier ein Leser, ich würde Ihnen, was die Parteien angeht, gerne einmal widersprechen. Sie haben davon abgeraten, zur Wahl zu gehen, weil Sie von dem Parteiensystem nicht viel halten. Jetzt ist es aber so, dass wir nun einmal ein Parteiensystem haben. Und solange wir nichts Besseres haben, sollten wir es auch nutzen. Andernfalls könnten wir auch gleich von der Pseudodemokratie zur Diktatur übergehen und es den Kräften erleichtern, die das ohnehin anstreben.
Gut, ich möchte hier mal ein bisschen zurückrudern, weil offenbar es so rübergekommen ist, als hätten wir eine Empfehlung zum Nichtwählen gegeben, sondern wir haben eigentlich nur eins klar gemacht, ich zumindest, dass ich ein Nichtwähler bin. Nun bin ich aber in der momentanen Situation auch ziemlich aufgebracht und weiß manchmal wirklich nicht mehr, wie weit man noch dieses Spiel treiben kann gegen die Menschen, gegen die Menschlichkeit, gegen die Rechtsstaatlichkeit in einer solchen unerhörten Form aus Seiten der Regierung vorzugehen. So, ganz klare Aussage von meiner Seite. Wer wählen möchte, auch wenn ich nicht an das Parteiensystem glaube, der kann natürlich sehr wohl wählen. Und wir haben auch keine Aussage gemacht gegenüber der Basis oder anderen. Das ist also wirklich ganz wichtig. Es gibt eine große Oppositionspartei. Das sind für mich Leute, ich habe mir gerade angesehen, gestern nochmal ein Video, wo die Parteivorsitzende, wie heißt sie?
Ja, welche Partei?
Von der AfD.
Alice Weidel,
nicht schwarze Alice Weidel, genau, von der AfD. Und was sie dort gebracht hat gegenüber der Bundeskanzlerin, das war eine wirklich klare Aussage. Und alle anderen Parteien sind in der politischen Korrektheit dermaßen eingeschränkt und keiner sagt mir irgendetwas. Und die einzigen, die klare Daten vollziehen, ob man sie mag oder nicht, kommen aus dieser Partei, die in Blau firmiert. Peter Böhringer, den ich auf Telegram zum Beispiel abonniert habe, der schickt mir regelmäßig immer wieder Informationen. Ein hervorragender Experte, der sich mit der Wirtschaft, der Ökonomie und vor allem mit dem Geldsystem hervorragend auskennt. Den schätze ich sehr. Wir sind auch ab und zu in Kontakt. Aber nichtsdestotrotz sehe ich die Zukunft nicht in der Parteiendemokratie, aber da, muss ich diesem Schreiber recht geben, der gesagt hat, wir haben sie nun einmal. Und jeder, der jetzt wählen geht, der möge das natürlich gerne tun und dann auch an der richtigen Stelle das Kreuz machen. Denn es ist richtig, die Masse der Mitläufer wählt aus Prinzip irgendwie die Standardparteien wie immer, auch um das nochmal ganz klar hier final zum Ende zu bringen.
Ja, an die Zukunft des Parteiensystems glauben wir nicht. Das wird irgendwann crashen, wie alles andere auch. Werden wir wahrscheinlich alles auch in absehbarer Zeit erleben. Aber auch hier möchte ich mich den Worten meines klugen Vorredners anschließen. Ich habe mir diese Bundestagsrede von Alice Weidel auch angeschaut und habe mich dabei erwischt, wie ich eigentlich immer nur nicken konnte und sagen konnte, sie fühlt den Leuten auf den Zahn, die dort sitzen im Parlament, und sie spricht Klartext, obwohl man so oft und so häufig versucht hat, sie und auch die anderen Politiker der AfD einzudampfen, was man denen in den Medien und von den anderen Parteien alles vorgeworfen hat und immer Nazi und immer rechts. Und viele Gedanken, die Alice Weidel gerade auch zum Thema Familienpolitik, aber eben auch zum Thema Energiepolitik geäußert hat, die hat mal diese Windräder-Legende ein bisschen aufgebrochen. All das kann man im Prinzip nur unterschreiben und sagen, wenn man darüber so öffentlich diskutieren würde, auch in den Medien, wobei auch da muss ich sagen, die Bild-Zeitung fängt auch langsam an, über die Energiepolitik kritisch nachzudenken und zu berichten.
Ja, also Alice Weidel hat auf jeden Fall den extremistischen Nichtsagern der anderen Parteien wirklich den Kopf gewaschen. Und das war sehr deutlich. Bei der Bild-Zeitung spielt vielleicht auch das Empörungsmanagement noch eine gewisse Rolle, um auch die Kritiker zufriedenzustellen. Aber nichtsdestotrotz bekommen eben halt auch die Kritiker ein bisschen mehr Zulauf. Und ich glaube auch, dass viele Menschen einfach von einer Minderheit dermaßen manipuliert wurde und letztlich die Mehrheit eigentlich auf der Basis der klaren Aussagen fixiert sein möchte und möchte klare Aussagen, möchte eine klare Struktur. Und was da abgeliefert wird, denken wir an die Energiepolitik, die Flüchtlingspolitik, die Kriegspolitik, all das, was gelaufen ist durch den gesamten sogenannten etablierten Parteien, ist durchweg ein einziges Fiasko. Denken wir nur an die Rente, die auf uns zukommt. Es ist ja wirklich kaum in Worte zu fassen.
Ja, wir befinden uns halt wirklich jetzt in einer Zeit der völligen Verwirrung. Und ich möchte mal auch hinweisen auf das Thema Energiepolitik, worüber ja Frau Weidel referiert hat. Und da gibt es neue Gutachten. Es gibt zum Beispiel eine Veröffentlichung ganz aktuell von dem ehemaligen Präsidenten der HafenCity-Universität Hamburg, Walter Pelker. Der hat zum Beispiel vor den Folgen dieser umfassenden Energiewende gewarnt, wie Berlin es vorhat, und zwar ja bis auf Ausnahmen wie die AfD von nahezu allen Parteien unterstützt. Und Herr Professor Pelker hat in einer Beispielrechnung, er ist übrigens Professor der Ingenieurswissenschaften gewesen, er ist emeritiert. Er hat also eine Beispielrechnung angeführt für eine Energieproduktion ausschließlich mit sogenannten erneuerbaren Energien, seien beispielsweise rund 350.000 moderne Windräder nötig, die dann auf der gesamten Landesfläche Deutschlands verteilt werden müssten. Wir haben neulich gesprochen, was es bedeutet, ein einziges eines solchen Windrades aufzustellen und nach einer relativ kurzen Betriebszeit wieder abzubauen. Die Fundamente, Andreas, die werden im Erdreich einbetoniert. Sowas nennt man dann umweltfreundlich und sowas nennt man Energiewende.
Ja, das ist das Hauptproblem. Deshalb kann man auch auf die Argumente zum Beispiel der grünen Kanzlerkandidatin oder auch auf andere Parteien hin überhaupt nichts mehr zu sagen, weil nicht nur keine Grundlagen an Sachverstand dort zu finden sind, geschweige denn eine Struktur, sondern mehr oder weniger eine reine Ideologie, und die führt natürlich zu diesen katastrophalen Grundlagen. Wenn man sich die Wirkungsgrade ansieht, ich bin da gerade von einem Ingenieur nochmal verbessert worden, weil ich neulich in einem anderen Zusammenhang den Wirkungsgrad der Elektromobile gegenüber den Verbrennungsmotoren nochmal dargestellt habe. Mir ist sehr wohl klar, dass der Wirkungsgrad der Elektromobile natürlich nicht bei 90% oder so viel höher liegt als bei den den Verbrennern, wenn man die gesamte Vorkette der Energiegewinnung und der Energieverbesserung und der Veränderung und so weiter mit einfließen lässt. Das ist mir klar. Und das ist auch, wie du gerade sagst, bei den Windkraftanlagen der Fall. Wenn man die gesamte CO2-Bilanz, ist es ja interessant, man hat uns CO2 ja mittlerweile eingeimpft, dass es sich dabei um einen Schadstoff handelt und offenbar nicht, wie ich es gelernt habe und immer noch glaube, den Pflanzen dient zum besseren Wachstum. Deshalb werden zum Beispiel auch Pflanzen mit CO2 begabt, damit sie besser wachsen, und gegen Pflanzen habe ich relativ wenig einzuwenden. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir uns die gesamte Bilanz ansehen einer Windkraftanlage und deren Effizienz und deren Wirkungsgrad, ist es einfach katastrophal gegenüber anderen herkömmlichen Stromerzeugungen. Nichtsdestotrotz, die Frage sollte in einer vernünftigen Energiepolitik nicht nur lauten, wo kommt der Strom her, sondern wo geht der Strom eigentlich hin? Das ist die wirkliche Frage. Welchen Strom brauchen wir wirklich? Und dann kommen wir in Argumentationen und ein Weltbild, was wir sogar beim World Economic Forum wiederfinden, weil nämlich diese gesamten gut besetzten Begriffe geentert wurden durch das World Economic Forum. Allerdings die Initiatoren dahinter ganz andere Zwecke verfolgen, als man uns hier vorzumachen versucht.
Ja, und es heißt hier auch weiter, er sagte also, auf der gesamten Landesfläche müssten 350.000 moderne Windräder verteilt werden, um an diese Werte heranzukommen, die da vorfabuliert werden. Und er sagt, das sei im Schnitt ein Windrad pro Quadratkilometer. Andere Formen der alternativen Energiegewinnung kämen zwar auch in Betracht, etwa Solarthermie oder Photovoltaik, aber könnten diese Anzahl notwendiger Windkraftanlagen nicht erheblich reduzieren. Das heißt also, wieder einmal ein Experte, der sagt, Leute, so funktioniert es nicht. Er sagt, was derzeit energiepolitisch in Deutschland stattfindet, sei ein surrealer Bieterwettbewerb, bei dem immer schnellere und drastischere CO2-Reduktionen in Aussicht gestellt werden. Und während ich euch das hier gerade vortrage, habe ich auch CO2 ausgestoßen.
Ja, das ist wahr. Also selbst wenn wir 85 Millionen Windkraftanlagen bauen würden, dann hätte jeder Bürger eine eigene Windkraftanlage, dann ist trotzdem Stillstand aller drehenden Rotoren, wenn nämlich kein Wind da ist. Da können wir auch 200 Millionen aufbauen. Das ist offenbar überhaupt nicht argumentiert. Und was viele nicht verstehen im Rahmen dieser ideologischen Energiepolitik ist, dass der Strom erst in dem Moment, wenn er verbraucht wird, auch produziert wird. Das heißt, es gibt die Speicherungssysteme nicht. Ich habe das mit diesem Schlauch mit Wasser mal ganz deutlich beschrieben, dass der Druck immer gleich sein muss. Und bei Strom nennt man das nicht Wasserdruck, sondern Spannung. Und wenn alle gleichzeitig beispielsweise den Wasserhahn aufmachen und damit den Druck in diesem Wasserschlauch reduzieren, muss auf der anderen Seite ein Kompressor den Druck nachfüllen. Immer in dem Moment, wo der Strom gebraucht wird, genutzt wird, muss es laufen. Und diese Argumentation kommt einem immer so vor, als würden da Windkraftanlagen drehen bei tollem Wind. Und dann würde das irgendwie gespeichert werden und später könnte das dann abgerufen werden. Dieser Zusammenhang ist nicht verstanden worden, dass das nicht geht.
Unterdessen, so melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten, bringt die Energiewende sowohl Preise als auch Bestände außer Kontrolle. Die Preise für Strom und Gas steigen unkontrolliert an, und hält der Trend auf dem Gasmarkt an, heißt es hier, dann droht Europa im Winter eine Gasknappheit. Also hier wird es begründet, natürlich mit schwachen Erzeugungsleistungen bei Wind- und Atomstrom sowie allerlei Klimasondersteuern. Alles das treibt den Preis für Strom in Deutschland und auch in Europa unkontrolliert nach oben. Der Strom zur Lieferung in einem Jahr gewinnt knapp 2% auf 91,45 € und hat sich damit seit Jahresbeginn etwa verdoppelt, heißt es hier. Und der Tageskontrakt, also die dröseln das so ein bisschen auf, stieg um knapp 27% auf 132,50 € je Megawattstunde. Und in beiden Fällen handelt es sich um die höchsten jemals gemessenen Preise. Treiber der ausufernden Strompreise, heißt es, sind einerseits die Mechanismen im europäischen Emissionshandel, andererseits die seit Jahresbeginn in Deutschland geltende Sondersteuer auf CO2. Und völlig unkontrolliert steigen auch die Gaspreise inzwischen in Europa an. Die Financial Times berichtet, dass die Preise zum Beispiel in Großbritannien sich in den letzten zwölf Monaten vervierfacht haben. Und die Lagerbestände in Europa liegen derzeit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Und aus Russland, heißt es, kommen auch nur noch unzureichende Lieferungen. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen hier, auch aus Sicht Russlands die Dinge mal erläutert. Und weil auch in Asien eine starke Nachfrage nach verflüssigtem Erdgas herrsche, damit droht Europa eine Gasknappheit im Winter, sollte diese Entwicklung Bestand haben. Und verschärft wird sie noch dazu durch eine schwache Stromgeneration von Windkraftanlagen, die eben in den zurückliegenden Wochen ungewöhnlich gering ausfiel. In Großbritannien beispielsweise lieferten Windkraftanlagen in den vergangenen Tagen nur etwa ein Viertel der durchschnittlichen Stromerzeugung. Und auch in Deutschland fiel die Erzeugung ungewöhnlich niedrig aus.
Tja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Hatten wir das nicht schon mal irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, als Deutschland extremen Einfluss auf ganz Europa ausübte und das Ganze in einem Fiasko endete? Und wir sehen, dass in den Nachbarländern die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke genau genommen, oder eben halt auch andere Kraftwerke gebaut werden. In Fernost hunderte und sogar über 1000 sind es sogar, Kohlekraftwerke jetzt gebaut werden. Und Deutschland als ganz kleines Land mit 2% der gesamten Schadstoffemissionen, also CO2-Emissionen, das gilt ja als Schadstoff. Ich muss das immer sagen, weil ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man sowas als Schadstoff bezeichnet. Aber von da an soll also quasi die gesamte Welt dann genesen. Und ich glaube, kein Land auf der Welt macht sich im Moment dermaßen lächerlich, als die Bundesrepublik Deutschland mit einer solchen unfähigen Politik auf allen Ebenen. Und da kann man nur erkennen, man will hier offenbar eines erreichen, nämlich durch existenzbedrohende Situationen für die Bevölkerung, die sich den Strom nicht mehr leisten können, Wärme nicht mehr leisten können, Essen und Trinken irgendwann Schwierigkeiten kommen, dass die letztendlich dadurch komplett führbar werden und zu allem Ja und Amen sagen, nur noch um irgendwie wieder zu ihren Grundnahrungen oder Grundmitteln zu kommen. Das gilt es zu verhindern.
Irgendwie werde ich immer wieder das Gefühl nicht los, dass die deutsche Politik dazu geeignet ist, irgendwann weltweit wieder verurteilt zu werden.
Ja, das würde mich nicht wundern.
Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Das Thema Energie beschäftigt ja uns immer wieder. Wir kommen jetzt noch zum Thema Supermietendeckel, der für Immobilienbesitzer kein unrelevantes Thema ist, um dann heute zu einem ziemlichen Skandal zu kommen, den du ja mehr oder weniger hier heute aufdecken wirst, Andreas, zum Thema Genmanipulation und wer so dahinter steckt, mit welchen Methoden die Welt jetzt durch genmanipuliert werden soll. Aber vorher noch mal, wolltest du was sagen?
Nein, ich höre ganz, ganz aufmerksam zu, was du sagst.
Okay, dann so habe ich es gern übrigens.
Ich hänge an deinen Lippen.
Ja, das macht das Reden schwer. Also hier auf jeden Fall, es gibt einen Artikel, der lesenswert ist, den hat, so viel ich weiß, der Fokus veröffentlicht, genau. Und da geht es um den Supermietendeckel. Schock für Immobilienbesitzer. Die Grünen planen diesen Supermietendeckel. Und hier wird erläutert, was das für Mieter und Vermieter bedeutet. Nämlich, anders als SPD und Linke fordern die Grünen keinen bundesweiten Mietenstopp. Aber sie planen ein Mietenmanipulationsgesetz, das eben wie ein Supermietendeckel wirkt. Und das wäre nicht gut für Immobilienbesitzer und hätte übrigens auch für Mieter unangenehme Konsequenzen. Und hier heißt es also, SPD und Linke sind ehrlich, nachdem der Mietendeckel, den sie gemeinsam mit den Grünen in Berlin beschlossen hatten, vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde, fordern sie jetzt einen bundesweiten Mietendeckel. Die SPD nennt das Mietenmoratorium. Die Grünen haben diese Forderung nicht übernommen. Da schleicht sich bei mir sofort die Frage ein, wurde es deswegen vom Verfassungsgericht abgelehnt, dass es dahin kommt? Andreas nickt zögerlich. Kannst gleich was dazu sagen. Also, die Grünen haben 11 Worte in ihr Wahlprogramm geschrieben, schreibt der Fokus, die dazu führen würden, dass zumindest in Großstädten dauerhaft überhaupt keine Mieterhöhungen mehr möglich sind, sondern die Realmieten sinken müssen. Über den sogenannten Mietpreisspiegel heißt es nämlich dort, zur Berechnung sollen die Mietverträge der letzten 20 Jahre herangezogen werden. Andreas, was würde das bedeuten?
Naja, wir haben hier mit einer Kettenreaktion zu tun von sozialistischen Eingriffen. Die kapitalistischen ähneln sich manchmal genauso, wenn es sei denn, sie würden auf freie Märkte basieren. Das heißt, man hat eingegriffen, indem man zum Beispiel die staatlichen Immobilien verkauft hat an große Unternehmen, an Konzerne. Und zwar für billiges Geld. Da hat man das Geld dann genommen und eben halt in den politischen Haushalt irgendwo mit eingestellt, damit man vielleicht wiedergewählt wird. Und plötzlich hat man festgestellt, ups, die Wohnungen sind ja alle weg. Und nun sind es eben halt Unternehmen, die sagen, wir fördern den Bau, wir modernisieren, wir sorgen dafür, dass die Emission der Wärme nicht zu stark nach außen tritt. Also wir sind umweltbewusst als Immobilieneigentümer. Und jetzt bedeutet das natürlich, wenn man dann die Mieten entsprechend anpassen muss, entsprechend dieser Investitionen, dass dann viele Leute es nicht mehr bezahlen können, aber nicht aufgrund der hohen Mieten, sondern aufgrund einer anderen Situation, nämlich dass die Politik wiederum zum Beispiel mit den ganzen Maßnahmen der Finanzpolitik, mit den ganzen Maßnahmen jetzt in akuter Form, mit den Shutdown- und Lockdown-Maßnahmen, das war ja nicht das Coronavirus, das waren die Lockdown-Maßnahmen, die dieses Drama eingebaut haben, die Lieferkettengeschichten, die man hier in einer hybriden Kriegsführung mit eingebaut hat gegen die Völker. All das sind die Grundlagen, warum die Menschen nicht mehr genügend Geld haben, die Mieten zu bezahlen. Das sind nicht die bösen Vermieter. Und dann kommt die unsägliche Geldpolitik, in dem das Geld aus dem Nichts heraus in den Markt gepumpt wird. Und wenn unglaublich viel Geld reingepumpt wird in den Markt, ohne dass die Waren und Dienstleistungen dagegen steigen, dann prügelt sich zu viel Geld um zu wenig Waren. Und das heißt, die Preise steigen nach oben. Und der normale Bürger kann es nicht mehr bezahlen, weil interessanterweise sein Gehalt oder seine Kosten nicht erhöht werden, weil dieses viele Mehrgeld ja immer wieder fließt in die ultrareichen Kassen. Und hier schließt sich der Kreis und hier wird dann der Immobilieneigentümer genommen als Sündenbock für alles, der mehr oder weniger die armen Mieter ausbeutet. Das ist natürlich eine absurde Falschdarstellung, zumal die meisten Kapitalanleger, die Immobilien haben und vermieten, normale Bürger sind, die ein oder zwei Wohnungen sich gekauft haben und wollen damit ihre Altersversorgung aufbessern.
Ich habe gerade ein neues Wort gelernt. Absurd.
Absurd, habe ich absurd gesagt?
Ja, in Englisch absurd, oder?
Ich glaube.
Ganz toll. Also was wir heute, danke dir. Der Fokus, der schreibt, die Mietpreisbremse, die seit dem 1. Juni 2015 in fast allen deutschen Großstädten gilt, bestimmt, dass bei der Neuvermietung einer Wohnung die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Diese ortsübliche Vergleichsmiete ist im Mietenspiegel festgelegt. Der Mietenspiegel wurde früher auf Basis der Mieten der letzten 4 Jahre errechnet. Durch Gesetzesänderung ist dieser Zeitraum auf 6 Jahre ausgedehnt worden. Die Grünen fordern jetzt eine weitere Ausdehnung auf 20 Jahre. Und da liegt natürlich hier auch der Hase begraben oder im Pfeffer. Denn wenn zur Berechnung der ortsüblichen Miete Verträge herangezogen werden, die 20 Jahre alt sind, hat das natürlich dramatische Konsequenzen. Das sagt der Präsident des Immobilienverbandes IVD, Jürgen Michael Schick heißt er. Und er sagt, das hat das Center for Real Estate Studies, das ist ein Forschungsinstitut der Steinbeis Hochschule Berlin und an der Uni Freiburg angesiedelten Deutschen Immobilienakademie, berechnet. Und er rechnet auch vor, Beispiel Berlin, dort lag die Miete 2020 im Schnitt bei 10,62 Euro. Im 20-jährigen Mietspiegel würden sie nur noch bei 7 Euro liegen. Und in Stuttgart würde es sogar von 14,23 Euro auf 9,85 Euro pro Quadratmeter runtergehen. Wenn das also realisiert wird, dann darf künftig bei einer Neuvermietung im Bestand in Berlin die Miete nur noch 7,80 Euro pro Quadratmeter liegen und in Stuttgart bei 10,80 Euro. Und da SPD, Linke und Grüne auch die bisherige Regelung abschaffen wollen, wonach der Vermieter mindestens die Vormiete, also die der Vormieter gezahlt hat, verlangen darf, würden Vermieter faktisch gezwungen, in vielen Fällen die Mieten zu senken. Andreas, das klingt für mich jetzt auch wieder danach, dass es nicht nur um die großen Unternehmen, die vermieten, geht, sondern dass es auch um den Eigentümer, der eine oder zwei Wohnungen hat, erarbeitet hat im Laufe seines Berufslebens und die vermietet, um sich sozusagen eine Alterssicherung damit zu generieren, dass dem praktisch das Ganze so zuwider gemacht wird, dass er keine Lust mehr auf Eigentum hat.
Ja, das ist mit Sicherheit der Fall und dieses Modell ist auch nicht ganz neu. Das sind sozialistische Systeme, ob globalsozialistisch oder nationalsozialistisch. Auch im Hitler-Regime wurden den Bürgern sogenannte Mieten damals, ich meine, es ist irgendwann in den 30er Jahren genannt worden. Ach so, kommt noch. Ah, okay, sorry. Da wurden also denen auch Mieten im Prinzip garantiert, damit sie günstig wohnen können. Wir kennen das aber auch aus dem Sozialismus des Ostsystems, ob das Sowjetunion war oder eben halt auch die DDR. Das Ende vom Lied war natürlich, dass die Eigentümer der Immobilien überhaupt kein Geld mehr zur Verfügung hatten, zum Beispiel die Immobilien zu sanieren, intakt zu halten oder zu modernisieren. Das heißt, das, was jetzt hier gerade stattfindet, ist ein Affront gegen die eigene Energiepolitik, wo man sagt, wir müssen jetzt die Häuser besonders eben halt schützen und besonders regeln. Nein, worauf es hier hinausläuft, ist eines, Enteignung. Die Menschen können sich dann keine Immobilien mehr leisten und das geht dann wieder insgesamt wieder mit über in die Geschichte, was Klaus Schwab sagt, alle werden nur noch mieten und keiner wird mehr Eigentum haben, denn es kann sich dann keiner mehr leisten. Bis die gesamten Immobilien transferiert sind auf eine Handvoll Menschen, die man unter den Philanthropen findet, die sich das leisten können. Und wenn sie dann die gesamten Märkte in ihrer Hand haben, können sie übrigens dann nach Belieben die Mieten auch erhöhen, wie sie wollen. Und wer nicht richtig spurt, der darf dann sowieso nicht mehr wohnen.
Ich kann das nur mit einem Wort kommentieren. Absurd.
Ja.
So, ich mag das gerade mal vorlesen, was der Fokus hier herausgearbeitet hat. Das knüpft nämlich direkt daran an, was du gerade ausgeführt hast. Es heißt hier, geht man natürlich auch davon aus, dass für Modernisierung und Instandsetzung nichts mehr ausgegeben werden kann unter den Umständen. Das heißt also, es ist ein Gesetz gegen Innovation und gegen Investition, also gegen Belebung, gegen Fortschritt. Es ist also praktisch ein Stillstandsgesetz, ein Mangelwirtschaftsgesetz. Da läuft es wahrscheinlich drauf hinaus. Und hier heißt es, der Mietendeckel wurde bereits ausprobiert und zwar unter Adolf Hitler und in der DDR. Am 20. April 1936, dem 47. Geburtstag Hitlers, ordnete die Reichsregierung an, die Mieten in Deutschland einzufrieren. Sozusagen als Geschenk des Führers an die Volksgenossen, die davor bewahrt werden sollten, aufgrund des großen Wohnungsmangels immer höhere Mieten zu zahlen. Der Mietenstopp wurde in der DDR dann übernommen, muss man sich mal auch vorstellen. Die Folge war ein zunehmender Verfall des Wohnraums und die Auswirkungen des Mietendeckels in Zahlen. Und das ist jetzt wirklich interessant. 1989 wurden 65% aller DDR-Wohnungen, das war ja dann, als die Wiedervereinigung kam, wurden also 65% aller DDR-Wohnungen, die 3,2 Millionen Nachkriegsbauten eingerechnet, mit Kohleöfen beheizt. 24% hatten keine eigene Toilette. 18% hatten kein Bad. 40% der DDR-Mehrfamilienhäuser galten als schwer geschädigt. 11% waren gänzlich unbewohnbar. 200 Altstadtkerne in der DDR waren akut gefährdet.
Tja, und es ist interessant, wenn wir sehen, die Folgen einer Hitler-Politik oder auch einer Honecker-Politik, dass genau diese Forderungen jetzt von den Kanzleramtsanwärterinnen Frau Baerbock und Herrn Habeck, der steht da ja auch mit hinter, gefordert wird. Also die gleichen totalitären, extremistischen Strukturen, die wir eben halt auch aus den dunkelsten Geschichten Deutschlands kennen. Es ist wirklich unglaublich und keiner hinterfragt das.
Ja, wir werden sehen, wer Ende September 27. ist, glaube ich, die Wahl, ne? Wer da das Kreuzchen bei den Grünen setzt, wir dürfen wirklich gespannt sein. Ja, und bis dahin wird sich vielleicht auch entschieden haben, ob die Ungeimpften zur Wahlurne schreiten dürfen oder ob sie Briefwahl machen müssen, dazu gezwungen werden, wo natürlich einige Lecks und Lücken sind, dass man vielleicht da auch, naja, ich will da gar nicht in das Thema reingehen. Wir haben das mit den USA gerade hinter uns, beziehungsweise laufen da übrigens, auch wenn wir darüber nicht regelmäßig berichten, imposante Prozesse und Entwicklungen zur Aufdeckung eines massiven Wahlbetrugs im November letzten Jahres. Aber wie gesagt, es ist schwierig, da Zwischenstände zu vermitteln. Nur vielleicht das als Information: Die Dinge schweigen nicht und diese Prozesse laufen alle. Und man merkt auch in den USA, wenn man die Meldungen dort liest, auch von den Mainstream-Medien, es wendet sich das Blatt mehr und mehr gegen US-Präsident Biden oder wer, man bezeichnet ihn ja als solchen. Und seine Maßnahmen, gerade auch wieder durch Afghanistan, ist da viel aufgeflogen. Und auf der anderen Seite wachsen die Anhänger Trumps, der republikanischen Seite, weil plötzlich klarer und klarer wird, Make America Great Again geht überhaupt unter Biden gar nicht mehr.
Ja, genau das bestätige ich.
Andreas, wir kommen jetzt zu dem von dir gebrachten, recherchierten Thema. Du bist gestolpert über eine Veröffentlichung der Heinrich-Böll-Stiftung. Und zwar eigentlich wegen der Überschrift. Und zwar, die Überschrift lautet, die Gene Drive Files sollen Gates und US-Militär entlarven. Also mit Gates ist Bill Gates gemeint. Und diese Gene Drive Files, dabei handelt es sich um eine Sammlung von E-Mails und anderen Unterlagen, die jetzt aufgedeckt und veröffentlicht wurden wie eine Art WikiLeaks von zivilgesellschaftlichen Ermittlern. Da steckt jetzt keine spezielle Gruppe dahinter, keine journalistische Entlarvungsgruppe wie Projekt Veritas oder so, sondern das ist ja eine zivilgesellschaftliche Ermittlergruppe, die wohl große Sorge hatten, was hier im Moment passiert. Und diese Akten legen offen, dass das US-Militär als wichtigster Geldgeber und Einflussnehmer die Entwicklung von Gene Drives vorantreibt. Dieses Gene Drives-Programm ist eine umstrittene neue Technologie, die richtig mit genetischen Manipulationen zu tun hat. Und zwar das Ziel, ja, eine genetische Ausrottung gewisser Gruppen oder gewisser Spezies. Dazu kommen wir gleich noch. Das wirst du gleich ein bisschen deutlicher erläutern. Also, da liegen jetzt mehr als 1200 E-Mails und Dokumente auf dem Tisch. Und die belegen, so die Heinrich-Böll-Stiftung, also es sind hier alles öffentliche Berichte und nicht etwa irgendwelche Verschwörungstheorien, die belegen, dass die Bill and Melinda Gates Stiftung eine PR-Firma damit beauftragt hat, heimlich einen wichtigen Prozess bei der UN, bei den Vereinten Nationen, zum Thema synthetische Biologie zu unterwandern. Das heißt also, da wurde eine Gruppe von Wissenschaftlern rekrutiert mit dem Ziel, dass die in die UN reingehen und gewisse Forschungsergebnisse veröffentlichen. Also für mich eine Art Manipulationsversuch. Die anvisierten Zielgruppen sind Regierungsvertreter aus vielen Ländern wie Großbritannien, Brasilien, USA, Kanada, Niederlande, die in einem ganz bestimmten UN-Prozess agieren. Und es geht der Bill and Melinda Gates Stiftung offenbar darum, eine Koalition in den Vereinten Nationen aufzubauen, um eine Regulierung der umstrittenen Genefile-Technologie weitgehend zu verhindern. Andreas, kannst du mal diese Gentechnologie etwas näher erklären?
Ja, ganz einfach versuche ich das mal. Diese Gene Drives, das klingt ja so ein bisschen komisch für die deutsche Sprache, verkörpert ein sehr gefährliches Grenzland in der Gentechnik, der sogenannten synthetischen Biologie und dieses sogenannten Gene Editings. Also das sind also quasi die Verarbeitung und Bearbeitung von Genen. Und da ist es natürlich immer die Frage, ob wir uns das überhaupt wagen dürfen. Also diese Gene Drive Technologie schaltet die ganz normalen Regeln genetischer Vererbung aus. Das ist das Ziel. Stattdessen wird dann von Wissenschaftlern mittels einer Genbearbeitungstechnologie direkt in das Erbgut eingegriffen, was sich dann auf alle kommenden Generationen verbreitet und so die Zukunft der gesamten Spezies verändert. Also ist dieser Genegreif also ein massiver Eingriff in die Schöpfung und in den Auswirkungen, die überhaupt nicht kalkulierbar sind. Und das macht das Ganze natürlich so skandalös. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein so heißes Thema, dass mir manchmal wirklich richtig schlecht wurde, wenn man das mal versucht zu durchdenken. Und ich habe mir auch überlegt, ob wir das überhaupt machen sollten. Aber es ist wichtig, dass wir hier auch diese Information dazu geben. Also da geht es zum Beispiel um die Ausrottung von Mückenarten, die Malaria verbreiten, die übrigens wieder finanziert wurden von der Bill and Melinda Gates Stiftung. Wir kennen das.
Ja, wir hatten neulich darüber berichtet, das war doch in Florida, wo Herr Gates dann Milliarden Mücken ausgesandt hat. Die sind, glaube ich, schon unterwegs. Um welches Ziel zu erreichen? Um eine gewisse, ich glaube, um männliche Nachkommen zu töten.
Ja, angeblich um die Stechmücken dort zu eliminieren. So ist die Argumentation. Die Frage ist, steht uns das überhaupt zu? Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf. Es geht natürlich auch um weitere Arten, zum Beispiel die Ausrottung der Mückenarten, die Malaria verbreiten. Da gibt es also ein spezielles Target Malaria für Afrika, was da geplant wird. Da werden also dann bestimmte Mückenarten genmanipuliert, die sollen in Afrika ausgesetzt werden und keiner weiß, welche Konsequenzen das haben kann. Und es lässt sich natürlich auch nicht wieder zurücknehmen. Die Zahnpasta ist dann rausgedrückt aus der Tube und das Ganze wird wieder finanziert durch die Bill & Melinda Gates Stiftung, auch wenn das immer als Verschwörungstheorie dargestellt wird. Es geht auch um andere propagierte Pläne. Die wollen zum Beispiel genveränderte Mäuse aussetzen auf bestimmten Inseln, damit sie auch ausgerottet werden und alles solche Dinge. Also das sind Abartigkeiten, die für mich zumindest so interpretiert werden, als abartig schwer zu fassen sind.
Naja, es sind wieder mal Versuche, in die Schöpfung einzugreifen, gegen die Naturgesetze zu agieren, sich selber aufzuschwingen, sich auf den Himmelsthron zu setzen und von oben herab die Welt regieren zu wollen. Also ich würde ja mal ganz interessant finden, wenn jemand wie der Herr Marz, der Hans-Joachim Marz, ein hervorragender Psychiater und Psychoanalytiker, sich mal dieser Persönlichkeit ein bisschen annehmen würde.
Könnte wirklich sehr interessant sein, aber ich glaube, da würden Abgründe deutlich werden und die meisten Menschen auf der Welt wären erschüttert, von wem wir eigentlich regiert werden.
Das Problem ist tatsächlich, ich erinnere mich an diesen denkwürdigen Tag im April letzten Jahres, als Bill Gates in den Tagesthemen 10-11 Sendeminuten eingeräumt bekam, um zu verkünden, dass die ganze Welt durchgeimpft wird. Und diese Zeit hat er auch übrigens bei großen US-Sendern bekommen, wo er Ähnliches verkündet hat. Und ich weiß nicht, was man eigentlich eingenommen haben muss, um auf einem solch hohen Ross zu sitzen und sich praktisch wirklich wie der König der Welt zu fühlen, indem er so etwas ja nicht nur verkündet, sondern wie wir hier an diesem Beispiel sehen, das ist ja schon über Jahre laufen diese ganzen Bestrebungen, dass man praktisch tatsächlich versucht, sich die Welt untertan zu machen.
Ja, und ich würde es bezeichnen als diabolische Kräfte sogar, ganz deutlich als luziferische. Aber wir sind da natürlich sehr froh darüber, dass wir eines wissen, dass Lucifer in Ketten liegt und das Böse schon längst verloren hat. Das ist das Einzige, was mich wirklich auch dann hochhält, damit ich so ein Thema durcharbeiten kann. Denn das, was hier geplant wird, geht nach hinten los. Und wer sich mit den grünen Büchern, an der Stelle ist das ganz wichtig, weil das so aussichtslos klingt an dieser Stelle, wer erkennt und das Ganze im Lichte der Wahrheit betrachtet, wie es Abdruschin beschrieben hat, der wird sofort verstehen, diese Endphase, diese Endzeit, dieses jüngste Gericht ist ein Neuanfang. Der Phönix aus der Asche steht schon bereit.
Ja, das ist wirklich auch sehr tröstlich. Deswegen kann man mit etwas Abstand die Dinge einfach nur achselzuckend hinnehmen, weil man weiß, am Ende der Zeit werden sie versuchen, sich in den Spalten der Felsen zu verstecken. Aber sie werden überall gefunden, Herr Gates, falls Sie uns wieder mal zuhören. Also, Andreas, du hast das bis hierher gerade geschildert, das unkalkulierbare Biosicherheitsrisiko bei der möglichen Anwendung ist das eine Thema. Denn die Wissenschaftler haben ja gesetzt auf die Veränderung ganzer Arten oder Ökosysteme, also wirklich Umbau der Welt. Aber eine andere wichtige Frage ist ja die Patentierung auch für eine eventuelle Nutzung als, naja, man kann es schon sagen, als biologische Waffen. Und diese Gene Drives, die bergen ja weitreichende ökologische und aber auch soziale Gefahren. Also es ist ja ein Einfluss auf die ganze Welt in alle Bereiche praktisch. Es gab bei der UN 2016 eine Konvention zum Thema Biodiversität. Das formulierte Ergebnis, heißt es hier bei der Böll-Stiftung, waren angemessene Risikobewertungen und Risikomanagementsysteme, also eine Art Moratorium der Kontrolle. Du hast dir ja die Lobbystrategie der Gates-Stiftung angesehen und das mal näher betrachtet. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, das ist wirklich schon sehr spannend, weil diese recherchierten Mails und Dokumente ganz offenlegen, dass eine PR-Firma mit dem Namen Emerging AG Geld von der Bill & Melinda Gates Stiftung Foundation, also erhalten haben, die Stiftung. Ziel soll der Kampf gegen die Befürworter eines Moratoriums sein, also der Kontrolle dieser Gentechnik. In anderen Worten, man will verhindern, dass diese Manipulation auf der genetischen Basis, dieses Gene Drive, in irgendeiner Form einer Kontrolle unterliegen. Und diesen geleakten Dokumenten nach rekrutierte diese von Gates bezahlte Firma offenbar heimlich rund 65 angeblich unabhängige Wissenschaftler und Beamte, um sie in eine UN-Online-Expertengruppe einzuschleusen. Das hat schon richtige Geheimdienstcharakterarten, Eigenschaften, die hier sind, die sich mit dem Gene Drive befassen. Es ging also um die Beeinflussung dieses UN-Gremiums. Also zu denjenigen, die diese Aktion von Emerging AG koordinierend begleitet haben, gehört auch ein leitender Angestellter der Gates Foundation selbst und mindestens drei Mitglieder eines UN-Expertenkomitees. Also zwei dieser Repräsentanten, der eine heißt Todd Keeken oder Quicken, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, von der North Carolina State University, und der andere ist Paul Freeman von Imperial College London und sind dabei, die sind also dabei und vertreten alleine damit 100 Millionen Dollar Finanzierungssumme von diesen philanthropischen Stiftungen zur Entwicklung dieser Gene Drive Technik. Also wir sehen hier eine Unterwanderung der UN-Gremien, die sich ja offenbar in Richtung der Menschen ausrichten soll und der Humanität frönen soll. Und genau das soll hier verhindert werden. Man will diese Gene Drive Genmanipulation wohl offenbar irgendwie durchdrücken.
Ich bin jetzt hier gerade mal, während du das ausgeführt hast, auf die Webseite von emergingag.inc gegangen und habe nur mal geschaut, so im Überblick, was die Themen sind. Und da geht es also um den Themenkomplex bei den UN Food System, also Nahrungsmittelsysteme, dann zum Thema Agrar, also Agrarsummits, digitale Agrikultur Association, dann Training Services über alle möglichen Themen, dann die globale Business Allianz für die Umwelt, Pharma-Delegationen, also das heißt mit anderen Worten Farming, World Milk Day, das heißt also mit anderen Worten, Andreas, die gesamte Landwirtschaft weltweit, die globale Landwirtschaft ist in diese Projekte mit eingebunden.
Ja, also bei dieser Emerging AG handelt es sich mehr oder weniger um eine Lobbyorganisation, die mehr oder weniger auch geheimdienstlich tätig ist. PR, Geheimdienst, Lobbyarbeit, all das wird hier vermischt, so dass man es eben halt nach Kriterien, wie man es in einer Demokratie sich wünschen würde, überhaupt nicht mehr beurteilen und hinterblicken kann. Das ist das offenbare Ziel. Ich empfinde das als kriminell, weil hier die Menschen tatsächlich von der Wahrheit ferngehalten werden sollen.
Ja, und wir schauen mal weiter, Andreas, denn diese Dokumente, die hier offengelegt wurden, die zeigen ja auch, dass diese Emerging AG mit der Biotech-Lobbygruppe PRRI, also Public Research and Regulation Initiative, zusammengearbeitet hat, die eine ähnliche Aktion der Einflussnahme unternommen haben. Und da geht es um das Zusammenführen von Gleichgesinnten, die gegen die Sicherheitsstandards der UN vorgehen sollen. Da sind also auch Mengen an E-Mails und Dokumenten, die das beweisen, und zwar wirklich die Strategie dieser gezielten Unterwanderung der Vereinten Nationen. Und das Wichtigste kommt jetzt, die Gene Drive Files belegen ebenfalls eine führende Rolle, und das ist etwas, was ich erst gar nicht glauben konnte, des US-amerikanischen Militärs bei der Entwicklung der Gene Drive Technologie. Die Daten belegen, dass DARPA ca. 100 Millionen US-Dollar für die Erforschung von Gene Drives ausgegeben hat. Was ist denn zunächst die DARPA?
Ja, also die DARPA ist eine Behörde in den USA, die Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt. Unter anderem auch Weltraumprojekte. Also eine staatlich finanzierte, steuerlich finanzierte Behörde mit einem jährlichen Budget von etwa 3 Milliarden US-Dollar. DARPA ist eine Abkürzung und steht für Defense Advanced Research Projects Agency. Aber das spielt nicht wirklich die große Rolle. Es ist auf jeden Fall eine US-Behörde, die hier offenbar mitgekapert wurde von den privatrechtlichen Organisationen. Das heißt also, eine Bill & Melinda Gates Stiftung, diese Gesellschaft mit dieser PR-Gesellschaft, von der wir gerade sprachen, und all diese Leute wie diese Emerging AG, die sind offenbar so mächtig, dass sie auch Behörden mehr oder weniger beeinflussen können. Denn interessanterweise ist, dass diese DARPA, was du gerade sagtest, mit 100 Millionen Dollar für die Erforschung von Gene Drives, also die höchsten und größten Investoren sind. Also da wird es dann schon, es ist schon ein Skandal und man wundert sich, dass in den auch kritischen vermeintlichen Blättern der Massenmedien nicht in irgendeiner Form dieser gigantische Skandal ganz oben stehen muss, weil das Nachwirkungen haben kann für die gesamte Menschheit.
Naja, wenn ich mich recht erinnere, war es ja die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die vor kurzem als Gavi, also die globale Impfallianz, unter der Führerschaft von Herrn Bill Gates mit der EU zusammenkam und also da die Impfstrategien festgelegt wurden für Europa, dass Frau von der Leyen mit beglücktem Blick aufschaute zu Bill Gates und sagte, das ist unser Führer, unser Leader. Und ich meine, das macht eine Chefin der EU. Und man kann eben eins und eins zusammenzählen und dabei dürfte herauskommen, dass Herr Gates nicht nur über die EU so mächtig ist, sondern weltweit natürlich mit seinen ganzen Organisationen, die seine Stiftung finanziert und mit Geld ausstattet, natürlich eine Menge Bereiche hat, wo er offenbar auch regieren will, die ganze Welt. Und diese DARPA ist ja somit der weltweit größte Förderer dieser gefährlichen Technologie. Und wie dieser Leak dieser E-Mails auch zeigt, dass diese US-Behörde alle wichtigen Player in diesem Feld entweder finanziell unterstützt oder sich zumindest mit ihnen abstimmt. Und die Finanzierung findet nicht nur in den USA statt, sondern auch in Großbritannien und in Australien. Also das wird daraus öffentlich, vielleicht gibt es auch noch mehr. Die Beweise des US-Militärs sind also dokumentiert. Es liegt vor. Ganz spannend ist übrigens auch die offene Verbindung zwischen Monsanto und Gene Drives, wenn man jetzt wieder weiß, dass auch einen hohen Anteil der Monsanto-Aktien wiederum bei Herrn Bill Gates liegen, wundert man sich schon gar nicht mehr. Und die Gene Drive Files zeigen, dass die geheime, jetzt kommt ein neues Wort, ein neuer Begriff, die Jason Group in diesem Jahr eine unter Verschluss gehaltene Studie zu Gene Drives produziert hat. Andreas, wer ist jetzt Jason?
Ja, Jason ist nicht wirklich ganz wichtig. Es ist nur ein wichtiger Spieler. Es ist eine unabhängige wissenschaftliche Beratungsgruppe, die der US-Regierung in Fragen der Verteidigungswissenschaft und Technologie schlicht und ergreifend beratend zur Seite steht. Diese Organisation gibt es bereits schon seit 1960. Was hier noch interessant ist, ist, dass die Monsanto und Gene Drives, und wir hören jetzt auch US-Militär, wenn also ein US-militärisches Interesse an genetischen Programmen besteht, dann bedeutet es, dass man sie auch als Kampfmittel, als Munition gegen Menschen einsetzen will und gleichzeitig Monsanto damit im Zusammenhang auftaucht, dann stellt sich die Frage, ob die Munition auch im Sinne einer Ernährungsversorgung beispielsweise stattfinden könnte. Also all diese Dinge werden hier immer klarer und da tun sich schon Türen auf, wo man dann schon einen Schauer über den Rücken bekommt.
Ich lese hier gerade auch bei der Jason Group, die ja auch mit dem Vietnamkrieg durchaus in Verbindung geraten war.
Ja, ja, das sind sie definitiv. Da sind viele in diesem Orange beispielsweise, spielten sie auch eine große Rolle in der Beratung, wo mit Giftgasen gearbeitet wurde.
Ja, also diese Jason-Gruppe, die 2017er Studie der Jason Group befasst sich wörtlich mit potenziellen Bedrohungen, die diese Technologie in den Händen eines Gegners darstellen könnte. Technische Hindernisse, die überwunden werden müssen, um die Gene-Drive-Technologie zu entwickeln und sie wörtlich in freier Wildbahn einzusetzen. Die Studie wird sich darauf konzentrieren, was in den nächsten 3 bis 10 Jahren realisierbar sein könnte, insbesondere im Hinblick auf landwirtschaftliche Anwendungen. Warum wundere ich mich jetzt gerade nicht über den Umbau der gesamten Landwirtschaft in Deutschland und Europa? Ja, und hier machen natürlich, der fällt einem auch sofort ein, Bill Gates als inzwischen größter Ackerlandeigentümer in den USA. Natürlich machen da seine privaten Investitionen Sinn. Diese Jason-Studie wurde im Juni 2017 bei einem Treffen von ausgewählten Gene-Drive-Forschern initiiert. Und genau bei diesem Treffen gab der Vice President of Global Biotechnology von Monsanto eine Präsentation zum Thema Crop Science and Gene Drives. Das ist so bemerkenswert, da ist der erste konkrete Nachweis für das Interesse von Monsanto an Gene Drives ist. Und interessant ist auch, wie sich Gene Drive Forscher mit Händen und Füßen gegen eine Verbindung mit dem Militär wehren, obwohl sie es eigentlich nicht können. Und diese vorliegenden Dokumente ergeben auch noch Antworten auf offene Fragen, was die Beziehung zwischen diesem DARPA und einem der prominenten Projekte zum Thema Gene Drives hergibt. Nämlich, hast du gerade schon genannt, Target Malaria, also das Ziel Malaria, einem kolportierten genetischen Einsatz in Afrika gegen die Malaria-Ausbreitung. Ich würde gerne hier was ansprechen, Andreas, womit du dich beschäftigt hast. Das kommt einem ja auch gerade bei den Begriffen Militär immer wieder in den Sinn. Die biologische Kriegsführung ist ja nicht neu.
Nein, überhaupt nicht. Und vielleicht sollte man da mal eingehen drauf, dass auch unsere Zuhörer da ein bisschen mehr Überblick haben, weil man findet dort einiges auch im Netz. Übrigens hat da auch RT ganz interessante Veröffentlichungen zugegeben über die Geschichte der biologischen Kriegsführung. Also die berühmteste Geschichte für die biologische Kriegsführung ist wohl die Belagerung der Stadt Kaffa auf der Krim. Heute heißt die Stadt, glaube ich, Feodossia oder so ähnlich. Also die Tataren haben damals diese Stadt belagert. Das war im 14. Jahrhundert. Und als in ihrem Lager dann außerhalb die Pest wütete, dann schossen die Tataren die Leichen und Leichenteile mit Katapulten in die Stadt rein, damit die Leute in der Stadt sich dann eben halt mit dieser Pest infizierten. Also da gab es damals schon im 14. Jahrhundert die ersten biologischen, man mag das gar nicht sich vorstellen, was es bedeutet, Leichen auf einen Katapult zu hieven und darüber zu schießen. Das ist unfassbar. Und in der US-amerikanischen Geschichte wurde bereits 1763 der erste Fall biologischer Kriegsführung bekannt. Damals schenkten britische Soldaten den Indianern Decken, die aus einem Pockenspital...
Indianer darfst du nicht mehr sagen.
Damals waren das noch Indianer.
Indigenen
Völkern der First Nation, ja, haben sie also aus Pockenspital rausgenommenen Decken, also infizierte Decken, hat man diesen Urvölkern dort der First Nation dann geschenkt, mit natürlich entsprechenden Wirkungen, sodass viele dann eben halt gestorben sind. Ich habe in meinem Buch Matrix-Syndrom, also 2004, da etwas mehr drüber geschrieben, über die amerikanische Geschichte. Es ist einfach nur erschreckend. Ich will mal auch als Kuba, das ist so ein typisches Beispiel für solche biologischen Einsätze durch die USA. Die können da wirklich ein Lied von singen. 1971 gab es den ersten Ausbruch von afrikanischer Schweinepest auf Kuba. Und es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass im Vorfelde CIA-Agenten einen Behälter mit Viren mit Hilfe eines Fischerbootes eingeschleust haben. Das ist auch ganz spannend. Unfassbare Massenschlachtungen der Schweine führten dann zur schwersten Tragödie in Kuba und natürlich zu Hunger. Und das ist natürlich immer ein ganz wichtiger Punkt, den man nie außer Acht lassen kann. Hungersnöte, die man produziert, sind ein ideales Mittel für eine perverse Kriegsführung. Kuba ist aber offenbar nicht nur einmal das Ziel biologischer Angriffe gewesen. Ich will das mal ganz kurz nochmal darstellen. 1981 kam es auf Kuba zu einem Ausbruch des Dengue-Fiebers. Die Mortalitätsrate bei dieser Krankheit liegt bei bis zu 30%. Und interessanterweise hat man festgestellt, dass 1975 bereits, also vor diesem Ausbruch, von US-Wissenschaftlern in Kuba zum Dengue-Virus Typ 2 Forschung angestellt wurden. Und danach sagt man, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und das Dengue-Virus wird übrigens von Gelbfiebermücken übertragen. Hier haben wir wieder eine interessante Darstellung, wo Mücken eine Rolle spielen. An Mücken als Vektoren der biologischen Kriegsführung hatten übrigens auch damals die Japaner und auch die Nazis bereits geforscht. Mücken als Kriegswaffe. Und wir haben gerade übrigens über Mücken in Florida gesprochen. Also man kann nur hoffen, dass da kein Zusammenhang besteht. Es gibt übrigens heute noch ein Forschungszentrum in Fort Detrick, heißt das, in Maryland. Das ist ein Standort der US-Streitkräfte. Ein letztes noch ganz kurz. In Kuba ist man übrigens auch davon überzeugt, dass man den Ausbruch einer Geflügelkrankheit, das war 1962, auf einen Biowaffenangriff zurückführen kann. Der Ausbruch war spannenderweise auch auf die Sabotage, und jetzt kommt's, eines Impfstoffs zurückzuführen. Diese Geflügelkrankheit. Damals versuchten die USA, die Revolutionsregierung in Kuba, das war 62, ja, war ich noch ganz klein. Das heißt, spannenderweise versuchte man also diese Sabotage eben halt auf der Basis eines Impfstoffs offenbar umzusetzen. Die USA versuchten, die Revolutionsregierung in Kuba damals unter Fidel Castro zu stürzen, und das mit allen Mitteln. Und ein wichtiger Punkt war dabei die Störung wiederum der Nahrungsmittelversorgung. Auch das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich sehe eine Impfstoffproblematik, ich sehe dann eine Nahrungsmittelversorgung, die gestört wird. Das heißt, in Kuba gab es damals wahrscheinlich in den Supermärkten dann leere Regale. Und ich sage, ich will hier nichts zusammenbauen, was nicht zusammengehört, aber Vorsicht ist hier wirklich angesagt, dass man diese Dinge sehr genau beobachten soll.
Ich möchte vielleicht auch noch mal auf diese Geschichte, im Moment möchte ich da noch bleiben, denn es wird ja jetzt eigentlich noch klarer nach dem, was du geschildert hast, eine Verbindung zum Militär ist den Gene-Drive-Forschern ja alles andere als lieb. Das gilt ja nicht nur für dieses Target Malaria, sondern auch für andere Einsätze. Und das Fazit kann dementsprechend nur sein, dass diese Gene-Drive-Files, also diese Veröffentlichungen, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten, dass das Verteidigungsministerium in den USA offenbar neben den angeblich den Menschen zugutekommenden Einsätzen in der Landwirtschaft auch eben eine Option zum militärischen Einsatz gegen die eigene Bevölkerung erkannt hat. Und natürlich wird diesen Gene Drive-Forschern empfohlen, auf schwierige Fragen immer abweichend zu antworten. Da wirkt dann natürlich die Unterwanderung durch die NGO-Truppen auch bei den Vereinten Nationen ja Wunder, ne?
Ja, und da öffnen sich ja ganz viele Türen in den eigenen Gedanken, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass in dieser über Jahrzehnte oder Jahrhunderte genau genommen biologischer Kriegsführung, wie wir gerade durchgenommen haben, dass da eine Aneinanderkettung eines Gesamtsystems, ich sage mal, aufgebaut wurde, wo der Begriff Deep State durchaus eine Berechtigung bekommt. Und wenn dann ein Ausfall eines neuen Präsidenten, der 4 Jahre plötzlich an der Macht war und gesagt hat, ich interessiere mich jetzt für das Volk und nicht mehr für den Deep State und die dahinterstehenden NGOs, dann kann man sich wieder einen Grund mehr vorstellen, warum dieser Präsident unbedingt weggenommen werden muss, um dann gegen einen anderen ersetzt zu werden, der sich heute eben halt als kranke Marionette herausgestellt hat. Und das wusste man damals schon. Also man merkt hier schon, dass hier die Zusammenhänge immer deutlicher zu erkennen sind.
Ich denke, nach dem, was du ja heute geschildert hast, wird jedem immer klarer bei all den Zusammenhängen, was das für eine dunkle Zeit ist und dass wir wirklich auf eine absolute Explosion zurennen. Das geht ja auch jetzt alles immer schneller. Ich bin sehr dankbar für derartige Veröffentlichungen. Vor allem danke für deine Aufarbeitung, nämlich diese Zusammenhänge einfach ein bisschen deutlicher zu machen. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das hatten wir beide vor ein paar Jahren in Deutschland mit einer uns gut bekannten älteren Dame, die ein paar Fragen gestellt hatte und sagt, ich verstehe so verschiedene Zusammenhänge mit der Politik überhaupt nicht mehr. Und du hattest dann ein paar Dinge erläutert. Und aus diesen Aussagen wurde klar, dass da natürlich Dinge im Verborgenen auch laufen, die man am liebsten gar nicht wissen möchte. Und plötzlich sah man, wie die ältere Dame weinte, wie die Tränen ihre Wangen runterliefen. Und sie schüttelte den Kopf und sagte, nein, Herr Popp, das kann ich nicht glauben. So gemein sind die nicht.
Ja, und da irrt man sich dann eben doch. Und das, was wir hier haben, ist natürlich auch ein Ergebnis, welches man nur verstehen kann, wenn man die Schöpfungsgesetze gelernt und studiert hat. Und das bedeutet, dass man die Reinkarnation auch verstanden hat. Denn ohne eine Reinkarnation kann man, also ein Wissen über die Reinkarnation, kann man die heutige Situation überhaupt nicht analysieren. Es ist völlig undenkbar und unmöglich. Auf der Verstandesebene laufen die Dinge so wirr und irrsinnig ab, dass man sagt, nee, das kann nicht sein. Es gibt doch noch so etwas wie einen gesunden Menschenverstand. Nein, das sind andere Faktoren. Das Dunkle hilft jetzt in diesem Fall sogar dem Licht.
Ja, dann erklär das doch mal. Was hat die Reinkarnation mit dem heutigen Zustand der Welt zu tun? Für alle die neu hinzugekommenen, die eben die Reinkarnation noch sehr skeptisch betrachten.
Okay, also unser Sein besteht ja nicht nur aus unserem Erdengang, sondern aus unserem gesamten Leben. Und dieses Leben besteht aus mehreren Erdengängen. Wir mussten erstmal durch eine bestimmte Entwicklung, durch bestimmte Schöpfungsebenen durch, bevor wir hier in der sogenannten Nachschöpfung, in der grobstofflichen Ebene hier angekommen sind und als erstes Mal als Mensch inkarnierten und hier unseren ersten Erdengang vollzogen haben. Und da wir ja mit einer Möglichkeit der eigenen Entscheidungsvollmacht ausgestattet sind, haben wir selbst in der Hand, in welche Richtung wir gehen und in welche Richtung wir kommen. Denn es gibt ein Gesetz in der Schöpfung, das heißt das Gesetz der Wechselwirkung. Wenn ich Disteln sähe, dann kann ich keinen Mais ernten. Und wenn ich mich schlecht verhalten habe in einem Erdengang, dann kann es sein, dass ich noch im selben Erdengang auch die Früchte dafür ernte. Es kann aber auch sein, einen späteren Erdengang. Und daraus kann man ablesen, dass jeder Mensch in seinem jeweiligen Schicksal immer das gerade erleben muss, was er sich selbst erarbeitet hat nach diesem Gesetz der Wechselwirkung. Und das Ganze ist natürlich auch kollektiv zu sehen, weil durch die Überzüchtung des Verstandes der Menschen und durch die geistige Behinderung und diese geistige Komponente ist die Anbindung zu den Schöpfungsgesetzen selbst. Die ist dermaßen mit Füßen getreten, getreten worden und dermaßen runter in den Dreck getreten worden, dass wir heute kollektiv, aber natürlich individuell auch immer einzeln hundertprozentig gerecht und korrekt die Zeche dafür zahlen müssen.
Das heißt, dass wir kollektiv jetzt sozusagen im Finale sind.
Genau, und das nennt man eben halt in der Bibel das jüngste Gericht und man kann diese Dinge eben halt sehr genau nachvollziehen. Das jüngste Gericht, für viele ist die Bibel mehr oder weniger so ein Flickenteppich, wo viele reingeschrieben haben und auch viel interpretiert und umgeschrieben wurde. Und deshalb lese ich eben halt die grünen Bücher, um auch die Bibel dann verstehen zu können und auch die, ich sage mal, Veränderung, Manipulation, Übersetzungsfehler zu analysieren, um festzustellen, was ist da nicht ganz richtig und was kann man, doch richtig ist es schon, was muss man anders interpretieren, als man es von Seiten zum Beispiel der Kirchen oder der sogenannten studierten Geisteswissenschaftler und Theologen uns vorgibt.
Ja, das sind Exkurse, die sind doch immer mal wieder wichtig, um die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Natürlich sind wir hier alle jetzt kollektiv in Maßnahmen gefangen, die global verhängt wurden. Und man wundert sich eigentlich nur noch, wenn man morgens aus schönen Träumen erwacht, sich erstaunt die Augen reibt und wieder in der Realität ankommt und denkt, das gibt's doch nicht. Wie kann sich die Welt so schnell verändert haben? Du willst was sagen?
Ja, und das Schöne ist einfach das, was wir gerade mitmachen und diese auch fürchterlichen Karussellfahrten der Gefühle des Destruktiven dienen natürlich dem Abbau des Karmas. Das heißt, auch hier greift die Wechselwirkung. Das heißt, wir kommen von der Schuld, die wir uns aufgeladen haben, über unsere gesamten Erdengänge, über diese Schiene wirklich runter. Und wir können uns einmal als Opfer sehen dieses Systems, das ist der falsche Weg, oder dankbar sein dafür, dass wir durch diese Gefühlswelt, die wir durchleben müssen oder zu durchleben haben, eine Chance haben, nämlich diese Probleme abzubauen, die wir hatten.
Also das heißt, so absurd ist das Ganze gar nicht.
Nein, ich bin dankbar auch für die furchtbaren Dinge, die ich erleben muss, weil ich weiß, ich habe es mir selbst eingebrockt.
Manchmal erinnere ich dich dran.
Mit Sicherheit tust du das und das regelmäßig.
Ja, so zwei Klugscheißer auf einem Haufen. Andreas, wir haben von einem guten Bekannten aus Deutschland, der die ganze Situation sehr gelassen, dennoch auch kritisch betrachtet, einen kleinen Bericht bekommen. Also der ist eigentlich immer so, dass er sagt, ja, so schlimm ist jetzt noch nicht, wie hier auch manchmal die Stimmung gemacht wird und so. Der ist also eher zurückgenommen, aber sehr wach. Und der hat jetzt erläutert oder uns berichtet, dass er ist alleinlebend, der kauft regelmäßig für seinen Haushalt ein, der kocht auch selber. Und der beobachtet jetzt doch Veränderungen im Einkaufsbereich. Also er kauft zum Beispiel bei Kaufland ein, einer großen Kette oder auch anderen großen Lebensmittel-Supermarktketten. Und er sagt, was er beobachtet ist, dass jetzt, das wird ja dann wieder unter Social Distancing gehalten, dass die Gänge verbreitert werden, zum Beispiel bei Kaufland, da wo er irgendwo, ich will das Bundesland gar nicht sagen, er beobachtet, dass da jetzt die Gänge verbreitert werden. Eigentlich bräuchten wir ja keine Social Distancing Maßnahmen. Und damit, und das war seine Conclusio, damit wird ja praktisch das Warenangebot verkleinert, weil dann nur noch weniger Regale dort stehen können. Und er sagt auch, das, was man sieht, jetzt geht es so ans Eingemachte. Also so die Überlebenssachen, die kommen ein bisschen in den Vordergrund, während so die Luxusartikel und Nice-to-have-Sachen, die geraten mehr und mehr in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt und beobachtet, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Aber auch da scheint ja das jetzt einzutreten, was deine Informanten dir schon vor einem Jahr berichtet haben, nämlich, dass das Angebot in den Lebensmittelläden drastisch eingeschränkt wird.
Ja, die alte Normalität ist definitiv vorbei. Die hybride Kriegsführung trägt ihre Früchte. All das sehen wir gerade. Ich erinnere mich dran, vor 2 Jahren konnten die Gänge gar nicht eng genug sein und man hatte Schwierigkeiten, entgegenkommenden Einkäufern, die mit ihren Wagen davor waren, mit ihrem Trolley, dass man sich überhaupt passieren konnte. So eng war das gestellt, um möglichst viel Ware reinzubekommen. Und jetzt haben wir die umgedrehte Situation und das ist die neue Ära, mit der wir uns jetzt auseinanderzusetzen haben. Denn denn diese breiten Gänge führen tatsächlich zu weniger Regalen. Denn wir haben ja einen Quadratmeterbereich und dann sehen wir, und das ist das, was ich auch schon für längere Zeit gesagt hatte, durch unseren Informanten, dass unterm Strich gesehen das Angebot von 20.000 bis 30.000 Artikeln in einem normalen Supermarkt runtergeht, eben halt auf 800 bis 3.000 Artikel. Und das heißt, man hat dann eben nur noch das, was man wirklich noch zum Leben braucht und kann nur hoffen, dass das dann auch so bleibt. Deshalb Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge. Und was wir immer sagen, nachhaltige, lang anhaltende Lebensmittel, die eben halt lange halten, die braucht man nicht, um damit den Rest seines Lebens zu verbringen, sondern um eine Übergangsphase zu haben, um dann in die Eigenernährung zu kommen. Ich sprach neulich mal von Russen, die auf dem Land in Sibirien, ich bin da einige Male gewesen und habe mir das auch mal so angesehen, wie die so leben. Das sieht so nach wirklicher Armut aus und das ist es auch, aber sie haben jetzt den ganz großen Vorteil. Sie sind in der Lage, sich selbst zu ernähren und sie kaufen nur ganz wenige Dinge in irgendwelchen Supermärkten dazu. Auch das könnte unsere Zukunft sein und diese Hochrechnungen, die ergeben sich jetzt aus diesen einfachen Maßnahmen, dass man die Gänge weiter auseinander macht in den Supermärkten.
Ja, und es gibt eine aktuelle Meldung, die hat die Süddeutsche Zeitung heute veröffentlicht, nämlich angesichts dessen, was man sich in Berlin da schon wieder so zurecht frisiert, nämlich neue Corona-Verordnungen, davor warnt der Handel. Nämlich, hier heißt es, direkt aus dem dpa-News-Kanal von der Süddeutschen übernommen, der Handelsverband hat die grün-schwarze Landesregierung, also Baden-Württemberg, vor möglichen neuen Auflagen im Zuge der geplanten Corona-Verordnung gewarnt. Die wirtschaftliche Lage sei nach wie vor düster. Die Umsätze im Einzelhandel seien rückläufig. Hat nicht der Herr Altmaier und der Herr Scholz was ganz anderes gesagt?
Tja, vielleicht haben Sie gelogen.
Nein, das können wir ausschließen.
Können wir ausschließen, dann ist das was ganz anderes gewesen. Höhere Gewalt kommt immer gut.
Okay, also hier heißt es, die wirtschaftliche Lage sei nach wie vor düster, die Umsätze im Einzelhandel rückläufig. Das hat die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, heute gesagt. Wörtlich in dieser Situation hätten neuerliche Auflagen für den Handel fatale Konsequenzen bis hin zum finanziellen Kollaps zahlreicher Geschäfte. Und was bringt sie damit noch in Zusammenhang? Die Sorge vor den Einlass- und Nachweiskontrollen. Das treibt den Handel jetzt um. Auf der einen Seite seien solche Kontrollen mit einem hohen Personal und dadurch auch mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Auf der anderen Seite würden sich vor den Geschäften Schlangen bilden, die Kunden von einem Besuch im stationären Einzelhandel abschreckten und in die Arme der Online-Händler trieben. So der Verband. Und so, Andreas, wird es auch kommen. Und es ist ja offenbar auch so, wir warnen oder wir fordern seit mehr als einem Jahr auf, bitte sorgt vor, seht zu, dass ihr genügend im Stock habt, um wirklich nicht nur 3 Wochen auszukommen, sondern wirklich sehr viel länger, falls eure Kapazitäten das hergeben, weil irgendwann wird das Einkaufen einfach auch schwierig. Und wie die Frau Hagmann hier zu Recht sagt, man hat keinen Bock mehr einkaufen zu gehen, wenn man da zum Schluss noch geimpft sein muss.
Ja, und ich glaube, mein Kommentar dazu wird niemanden wundern, wenn ich davon ausgehe, dass es einfach so gewollt ist und dass eine Agenda folgt. Das heißt, eine Strategie zur Zerstörung des Mittelstandes, das spricht ja alles dafür und das ist auch nicht wirklich ganz neu.
Ja, also das sind Themen, die wir auch immer wieder ansprechen werden. Manche haben es schon verstanden, manche noch nicht. Immer wieder auch die Hinweise, man kann jetzt noch Dinge aussehen, also schnell wachsende Gemüse. Auch wir haben hier ausgesät, wir haben auch Kohl gepflanzt, also Kohlpflanzen großgezogen, die haben wir gesät, die kommen jetzt, die vertragen durchaus kühlere Jahreszeiten. Ich habe gerade über das Thema Tomaten nachgelesen und recherchiert, weil wir haben viele Tomaten in diesem Jahr und wenn wir im Garten unterwegs sind oder im Gewächshaus, dann ist der Mund immer voll mit Tomaten und ich wollte dann auch mal gucken, was haben denn diese Tomaten einfach? Das sind ganz basische Lebensmittel, die also in ungekochtem, ungegartem Zustand euren Körper sofort gesunden lassen, euch das Immunsystem stärken, die eine Menge Eisen haben und Kalium und Magnesium und sehr, sehr gesund sind. Und ganz ehrlich, jeder kann überlegen, ob er im Küchenfenster oder im Wohnzimmerfenster sich immer wieder Tomaten anpflanzt. Da wisst ihr, die werden nicht gesprüht, die werden nicht gedüngt mit irgendwelchen Pestiziden, schon gar nicht mit Monsanto, sondern ihr habt das selber in der Hand. Und wenn es halt auch immer wieder portionsweise geerntet wird, aber wenn man das alles hier im rollierenden System behält, also wenn man sieht, es kommt jetzt eine Pflanze in die Blüte, dass man dann schon wieder die nächsten einsät. Das sind Maßnahmen, womit man wirklich selber doch ein bisschen jetzt entgegensteuern kann und natürlich im Garten oder eben auch, wenn möglich, sogar in einem kleinen Gewächshaus.
Ja, und das wird interessanterweise von den Medien oder von den Politikern in keiner Form argumentiert, dass man sich gesund ernährt oder eben halt Bewegung hat, so wie wir das hier letztendlich auch immer wieder haben. Wir haben hier viel zu tun, aber wir lassen es uns nicht nehmen, jeden Tag unseren Marsch zu machen hier. Das ist ein bisschen hügelig hier und das ist anstrengend. Das heißt, einmal ins Schwitzen zu kommen und den Puls auf über 130 mal hochjagen zu lassen, das ist nämlich wirklich gesund. Und das hilft mehr. Stattdessen geht es nur um das Thema Impfen und es geht vor allem um die Diffamierung der Ungeimpften. Es werden sogar Diskussionen wach, ob man überhaupt Ungeimpfte noch behandeln sollte bei den Ärzten und so weiter. Diese Doppelmoral ist kaum auszuhalten. Also Übergewichtige zum Beispiel stellen auch ein erhöhtes Risiko dar. Sollte man sie auch stigmatisieren? Natürlich nicht. Wie ist das eigentlich mit Alkoholkranken? Wie ist das mit Drogenabhängigen? Ja, wie ist das mit den Rauchern? Man sollte ja theoretisch dann sagen, ich behandle gar keine Raucher mehr, weil das ist ja völlig undenkbar. Nein, diese Doppelmoral, die hier herrscht, ist einfach wirklich schwer zu verstehen. Stigma. Es sind Stigmatisierungen, Spaltungsinstrumente, um ein Land in den Garaus zu führen. Und Deutschland spielt da im eigenproduzierten Hass. Sie haben ja einen Eigenhass. Der größte Feind der Deutschen sind die Deutschen selbst. Mhm. Das ist das Hauptproblem und dieser Selbstzerstörungsprozess, wie Sarrazin auch beschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Der Mann hat ja so recht gehabt, der ist so fürchterlich angefeindet worden dafür und sollte sogar ein Parteiausschlussverfahren haben, hat er glaube ich auch gehabt, ist glaube ich immer noch da bei der SPD, glaube ich, aber ist es mir auch egal. Unterm Strich gesehen hat er komplett recht gehabt mit dem, was er sagte oder auch Sieferle, mit seinem Buch Finis Germania, ein hochberührendes Buch, wo es deutlich wird. Alles liegt vor uns.
Ja, aber es gibt natürlich immer wieder Menschen, die schreiben uns und sagen, ja, Deutschland ist aber zu höherem berufen und wir kommen da ganz fein raus aus der Sache. Und da gibt es ja dann auch so Experten, die reisen durchs Land und halten Vorträge, welche große Rolle in Wirklichkeit Deutschland hat und was Deutschland alles noch an Tollem bevorsteht. Und wir werden immer wieder aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Wir nennen hier überhaupt keine Namen und gar nichts, sondern es müsste wirklich mit einem unsagbaren Wunder verbunden sein, wenn dieses in sich schwer gestörte und zerstörte Deutschland auf die Beine kommen sollte und will. Denn wie wir wissen, seit der großen Schuld im Zweiten Weltkrieg wird Deutschland das auch von der ganzen Welt immer wieder vorgehalten. Sieferle hat es sinngemäß so ausgedrückt, eine Sühne, eine Vergebung ist niemals möglich. So erscheint es einem auch fast. Was heißt das für den Einzelnen? Für den Einzelnen heißt es gar nichts. Denn der Einzelne entscheidet über seine Entwicklung, ob er geistig in die Pötte kommen will oder nicht. Ob er sich entwickeln will und kann oder nicht. Ob er ins Gottvertrauen kommen möchte oder eben nicht. Das ist die Entscheidung, vor der jeder Einzelne steht jetzt. Und die meisten merken gar nicht, dass sie vor einer Entscheidung stehen. Aber Leute, die bei uns im Kanal sind, die ahnen und wissen auch zum Teil, dass es wichtig ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Aber eine kollektive Rettung, auch für andere Länder, Das bleibt dahingestellt. Also wir stehen der Sache eher skeptisch gegenüber.
Ja, deshalb stellen wir auch solche Berichte nicht ein, weil sie auch aufs falsche Gleis führen können. Wir sehen eine Entwicklung im Nachhinein. Wir kennen die Schöpfungsgesetze relativ gut und wir betrachten es im Lichte der Wahrheit. Und aus diesem Grunde geht es jetzt darum, dass jeder einzelne Mensch jetzt gefordert ist. Es gab große Völker wie die Mayas, wie die Inkas und es gibt eben halt auch die Deutschen. Und es gab auch andere Völker, die irgendwann schlicht und ergreifend einfach weg waren, sich selbst eliminiert haben. Oder Atlantis, wir kennen da ganz viele Dinge, die da an der Stelle sind. Das alte Rom genau ist auch ein Beispiel. Jetzt gerade die Vereinigten Staaten von Amerika, die natürlich auch kein Volk sind, sondern ja letztendlich schon ein Übernahmevolk waren, also Eindringlinge, die dort gelebt haben, wie hier auch in Kanada. Das sind eben halt diese Entwicklungen. Und wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, zu stark auf den konservativen auf die konservative Ausrichtung, das alte Volk zu erhalten. Das mag ja sein, dass es sich denn daraus ergeben kann, wenn man daran glaubt. Aber den Schwerpunkt kann man nur bei sich selbst finden, indem man sich ganz klar richtig ausrichtet.
Ganz ehrlich, wenn ich das Kasper-Theater in Berlin sehe, wenn ich die sogenannte Kanzlerkandidatin Baerbock sehe oder den Roberta de la Habeck, wie sie ihn bezeichnet hat, das gefällt mir ehrlich gesagt am besten, oder alle anderen Protagonisten, die regieren wollen, oder eben die Machenschaften, die hinter den Kulissen dort so laufen, in Verbindung mit Herrn Gates und so weiter. Ja, wie soll denn und wo soll denn da noch eine Gesundung herkommen? Es heißt bei Jesaja 8 zum jüngsten Gericht, beschließet einen Rat und es werde nichts draus. Fasst einen Plan und er kommt nicht zustande, denn hier ist Immanuel. Das ist das jüngste Gericht, das ist der Weltenrichter, Gottes Wille, der Heilige Geist, wie immer man es in Bibel oder Religion ausdrücken möchte. Und wir stehen vor einer so gewaltigen Umbruchzeit oder wir befinden uns natürlich bereits mittendrin, dass wir spüren, dass es so etwas noch nie gegeben hat und niemals geben wird. Und nochmal, es wird keine kollektive Kraft geben, die irgendjemanden irgendwo rausrettet. Es gibt nur noch die ganz individuelle, persönliche Kraft. Ich entscheide ganz alleine und manchmal muss ich mich dann sogar gegen die Familie entscheiden. Also wir beide haben das ja selber auch erlebt, dass wenn man dann sagt, ich bin im Gottvertrauen, ich weiß, da ist der Schöpfer und ich begebe mich auf diesen Weg, dass es dann Leute gibt, die müssen nicht unbedingt aus der eigenen Familie kommen, aber manchmal tun sie es auch, sondern die sagen, ja, bist du jetzt durchgeknallt? Und dann ist plötzlich, wenn man das Gefühl hat, dass dir da jemand wegrutscht, weil er jetzt an Gott glaubt, dann werden plötzlich ganz viele Mechanismen aktiviert, um diesen Menschen, um den man sich eigentlich sonst nie besonders gekümmert hat, da wieder rauszuholen. Das ist ja Sekte, das ist Religion, das ist ja, das geht gar nicht.
Ja, das erlebt man immer wieder. Derjenige, der sich zu Gott bekennt, ist natürlich schon ein Aussätziger an sich. So weit ist die Menschheit schon gefallen. Das ist wirklich wichtig. Und nochmal, natürlich ergibt sich kollektiv auch ein morphogenetisches Feld. Der Weg kann sogar dahin führen, dass auch sachliche Organisationen sich daraus entwickeln. Von mir aus eine verfassunggebende Versammlung oder was auch immer. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, der Weg muss von dem Menschen als beseeltes Wesen ausgehen, woraus sich dann von alleine dann auch kollektive genetische morphogenetische Felder ergeben, denn der Gedanke produziert Formen und die Formen suchen Gleicharten und verstärken sich auf den Gedankengeber, weil die Gedanken, die ich habe, übrigens grobstofflich sind, aber etwas feiner grobstofflich als die Taten zum Beispiel, und diese verstärken sich. Und da sind wir auch auf dem richtigen Weg und es werden tatsächlich einige, und zwar einige viele, die sich richtig stellen, diese Situation meistern.
Ja, Vorsorge, nicht nur irdisch, sondern auch geistig. Andreas, an deinem Trommeln hat man gehört, dass du wieder keine Lust mehr hast. Ihr Lieben, geht aufrecht und fröhlich durch dieses Leben. Der Teufel hasst nichts mehr, als wenn ihr fröhlich seid.
Genau. Und unser Kaffee wartet jetzt und die Sonne scheint.